sollte jeder eben auch ein Grundverständnis zumindest von Algorithmen haben, weil das in der heutigen Zeit einfach super notwendig ist.
Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen.
Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Heute bei einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und du weißt ja, ich beschäftige mich damit in Unternehmen, wie Kommunikation funktioniert oder gerade eben nicht funktioniert. Und wenn ich an einer Stelle es oft beobachte, dass Kommunikation nicht so gut klappt, ist sie meistens an der Schnittstelle von Fachbereichen zu IT. Und genau deswegen habe ich heute einen Gast hier im Podcast, der dazu eine ganze Menge sagen kann. Ich treffe mich jetzt auf einen Kaffee mit Jens Altmann. Hallo Jens.
Hallo Oliver.
Schön, dass es geklappt hat. Ich meine, wir haben uns ja letzte Woche noch in Berlin getroffen auf der SEO Campix, auf einer Konferenz und haben beschlossen, wir müssen mal wieder miteinander telefonieren. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir die Zuhörer dazu nehmen und mal ein bisschen reden. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu dir, wer du so bist, was du so machst, wo du herkommst.
Sehr gerne. Mein Name ist Jens Altmann. Seit mittlerweile über 15 Jahren bin ich professionell in der Softwareentwicklung und Konzeption unterwegs. Ich glaube, Software Engineering trifft es am besten. Davon die ersten Jahre natürlich als Lehrjahre in unterschiedlichen Agenturen und unter anderem auch im Verlagswesen gewesen, wo ich mir so meine Hörner abgestoßen habe. Und danach mit einem großen Fokus auf gerade Online-Marketing und daraus resultierend auch Startups habe ich als Consultant praktisch Unternehmen beraten, wie sie ihre IT aufbauen, wie sie ihre Software, ihre Ideen konzeptionieren können und natürlich auch, wie sie das passende Team da drumherum aufbauen können. Und mit dem Wissen habe ich selbst vor 3 Jahren in Berlin ein Startup gegründet, das sich auf das Thema IT-Security spezialisiert hat und habe halt während der gesamten Zeit eben immer wieder Unternehmen kennengelernt, die vor unterschiedlichsten Herausforderungen standen, gerade wenn es wirklich um die Zusammenarbeit zwischen IT und anderen Departments ging und natürlich auch die Arbeitsweise der IT selbst, die man ja zu anderen Departments auch als recht unkonventionell bezeichnen kann. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
Je nachdem, aus welcher Seite man guckt sozusagen. Die anderen sind unkonventionell. Viele Fachbereiche, mit denen ich zu tun habe, Marketing, Kommunikation, denen stehen sofort die Nackenhaare hoch, wenn es heißt, ihr müsst jetzt mal mit der IT sprechen. Dann sagen die, um Gottes Willen, die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht, Hilfe.
Ja, das hast du vollkommen recht. Woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen an Doppelbedeutung von Worten. Ja, wenn wir beispielsweise über Interfaces oder Schnittstellen in der IT reden, dann meint die IT eben meist etwas Programmatisches, eine Kommunikation zwischen IT-Systemen oder ähnliches. Wenn aber zum Beispiel ein Vertrieb oder Marketing über Schnittstellen redet, dann meinen sie meistens eine persönliche Ebene. Ja. Und das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, die halt wirklich dazu führen, dass unterschiedliches Verständnis von gleichen Wording zu Diskrepanzen dann auch wirklich in der Kommunikation führt.
Ja, dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt irgendwie, wie ich einem meiner Kunden 3 Millionen Euro in einer Stunde erspart habe. Das war genau so ein Ding. Also da saß ein Fachbereich und IT zusammen. Ich hatte damals von dem Abteilungsleiter den Auftrag dazu, mich dazu zu setzen und mal zuzuhören. Und die waren sich handlungseinig. Und ich habe dann am Ende nochmal gesagt, ich fasse das nochmal kurz zusammen, habe dann nochmal abgefragt, ob das das ist, was sie wollten. Und dann haben die beide genickt. Und das hätte einfach bedeutet, dass die das Hauptprodukt den allen Kunden für 3 Monate umsonst geschenkt hätten. Das wären ungefähr 3 Millionen Euro gewesen. Trotzdem waren sich beide handlungseinig. Also total verrückt.
Ja, das merkt man tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig in solcher Kommunikation. Auch natürlich, weil da unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Ja, man bezeichnet ja die IT immer so, zumindest die tiefere IT, so als Kellerkinder, mehr oder weniger zurecht. Ja. Was gar nicht böse gemeint ist und von ITlern auch tatsächlich gar nicht als böse verstanden wird, sondern man kennt es ja, diese typische, der sitzt jetzt in seinem Tunnel, er arbeitet jetzt irgendwie sehr fokussiert. Das muss man auch tatsächlich in der IT sehr oft machen, weil wenn man eine Aufgabe hat, da kann halt ein Zeichen von Zehntausenden enorm zu Problemen führen, dass man falsch setzt. Ja, in einer Kalkulation, in einer Berechnung, ob man ein Plus oder ein Minus schreibt, macht halt schon den Unterschied aus, ob man einen Milliardengewinn macht oder einen Milliardenverlust.
Ja, oder mal eine Klammer an der falschen Stelle.
Genau, also gute Beispiele gibt es da ja gerade im Börsenumfeld relativ regelmäßig, dass da irgendwelche Bots mal ein paar falsche Aktien droppen. Ja. Muss man ein bisschen Acht drauf geben. Und deswegen finden ITler das gar nicht so schlimm, als Tunnel- oder Kellerkinder zu bezeichnen oder bezeichnet zu werden, weil sie eben wirklich die Möglichkeit dadurch haben, fokussiert zu arbeiten. Aber genau das ist in anderen Departments natürlich nicht so, weil da eine sehr häufige direkte Kommunikation einfach notwendig ist. Mhm. Marketing mit einem Designer, mit einem Vertriebler, was sind die neuen Features, die man irgendwie rausbringen möchte, ja? Was ist die Verprobung, die man im Vertrieb machen möchte, im Business Development, wie geht man an die Kunden heran und so. Da braucht man ehrlicherweise direkte Kommunikation, während in der IT eben das nicht der Fall ist. Und das ist schwer für die anderen Departments oftmals zu verstehen, weil jeder für sich ein Grundverständnis von IT natürlich äußert. Ja, jeder hat einen Computer, jeder benutzt einen Computer und ähnliches. Und somit ist auch jeder der Meinung, dass er irgendwie versteht, was in der IT vorgegangen wird und wie dort gearbeitet wird. Und genau das ist das Problem und die Herausforderung, wo man eben sehr häufig als erstes ansetzen muss.
Ein sehr weiser Mann hat mal zu mir gesagt, er hätte so den Eindruck, jeder, der ein Smart-TV hat, fühlt sich wie ein ITler.
Es muss ein sehr weiser Mann gewesen sein. Aber genau das ist es. Ja, die IT wird immer greifbarer, gerade auch, weil sie in den Nachrichten so omnipräsent ist. Und dadurch hat jeder immer so ein gefährliches Halbwissen, möchte ich es an der Stelle auch mal bezeichnen. Mhm. Man hat in der Fachpublikation gelesen, dass das der neue heiße Scheiß ist. Man hat in der Fachpublikation gelesen, dass das das Neueste ist und dass man das machen sollte. Und wenn das gerade von Geschäftsführerebene mit einmal so in die Firma hereingetragen wird, kann das einfach sein, dass vom Ziel her das einfach gar nicht mit den Aufgaben des IT-Departments übereinstimmt. Ja, man stelle sich mal vor, okay, wir haben jetzt, ich finde Elektroautos total toll, aber man wird mit Elektroautos einfach in diesem Moment nicht die Möglichkeit haben, in der Formel 1 irgendwelche großen Erfolge zu fahren, weil man eben Reichweiten- und Beschleunigungsherausforderungen hat. Deswegen gibt es beispielsweise die Formula E. Aber es wird halt niemand auf die Idee kommen, nur weil er jetzt über ein neues Charging-System gehört hat, zu sagen, wir bauen jetzt diesen Motor in unseren Formel-1-Renner ein. Ja, das wird einfach nicht klappen. Aber bei der IT ist das eben was komplett anderes. Wenn irgendwer hört, das ist jetzt die neue Technologie und das wurde in Fachpublikation XY ganz groß gefeatured, dann wird überlegt, wie kann man dieses Feature irgendwie nutzen, damit es auch bei uns in der Firma funktioniert. Und das ist eben ein grundweg falscher Ansatz. Dadurch werden viele Projekte einfach von vornherein zum Sterben verdammt, ja, oder werden niemals zum Leben erweckt werden können. Und man hat eben das Problem, dass gerade bei dieser Kurzlebigkeit in der IT man wirklich eine Menge Erfahrung braucht, um schon im Vorfeld erkennen zu können, wird diese Technologie denn wirklich eine Zukunft haben? Oder wird diese Technologie jetzt einfach gehypt, weil sie ganz nett ist, aber 2-3 Wochen später wird sie irgendwie wieder verworfen? Ja, und meine Lieblingsbeispiele sind tatsächlich alles, was sich in den letzten 15 Jahren um JavaScript entwickelt hat. Ja, JavaScript war früher eine kleine Sprache gewesen, mit der man eben die Möglichkeit hatte, dass der Nutzer im Browser Interaktionen durchführen konnte, ohne dass die Seite jedes Mal neu geladen werden konnte. Dadurch wirkte das Internet schneller und das Web 2.0 war damals geboren. Mhm. Ja, und jeder hat so angefangen, sein eigenes kleines Framework zu schreiben. Ja, logischerweise. Wie kann ich Buttons von links nach rechts verschieben, automatisiert?
Also Framework sozusagen ist so eine Art Sammlung von bestimmten Funktionen, die mit der man dann einfacher, weiß nicht, was Sichtbares bauen kann, wenn man das so sagen
genau,
kann.
Ja. Genau, also schneller würde ich sagen. Ne? Mhm. Also man arbeitet mit Frameworks meistens effizienter, indem eben eine Reihe von Befehlen gekapselt werden, dass nur noch ein Befehl notwendig ist. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste Beschreibung von einem Framework. Und das bekannteste Framework, das damals geschaffen wurde, nennt sich jQuery, ja, mit dem man eben wirklich schnell auf einzelne Objekte der Webseite zugreifen kann und diese eben entsprechend manipulieren kann, sei es vom Aussehen, sei es von der Interaktion oder ähnliches. Mhm. Und mittlerweile hat sich auf dieses jQuery eine Handvoll weiterer Frameworks gebaut, die jQuery selbst nochmal vereinfachen.
Okay.
Und das beschreibt eigentlich das ganze Problem, das wir haben und das auch die ganzen neuen Technologien in den letzten, sage ich mal, 7-8 Jahren bekommen haben. Ja, dass es eine Technologie gibt, diese wird durch ein Framework vereinfacht Und darauf setzen neue Frameworks auf, die das erste Framework auch wieder vereinfachen. Und mittlerweile ist es so eine Kaskade von Frameworks, die man hat, ja, durch die praktisch keiner mehr die Möglichkeit hat zu sehen, was für Abhängigkeiten sind denn da drin. Ja, die einfachsten Programme, man sieht es ja auch an fancy Webseiten, die neu designt werden, die mit einmal mit 5 oder 6 Megabyte an irgendwelchen JavaScript-Dateien daherkommen, nur damit sie irgendwie hübsch und fancy aussehen, was man früher auch mit deutlich weniger Code erreicht hat.
Und aber jetzt kann es im Zweifelsfall nicht der ausgebildete ITler, sondern das kann dann halt einer zusammenklicken mit ein bisschen Logik.
Exakt. Ja.
Okay, verstehe.
Das ist eben einfacher. Deswegen sage ich ja, diese Kaskade von Frameworks macht die Anwendung immer einfacher. Gerade im Bereich WordPress gibt es ja diverse Theme-Designer, mit denen man per Drag-and-Drop sich seinen WordPress-Blog und alles zusammenklicken kann. Mhm. Das ist auch alles super und das wird auch für 90% der Anwendungsfälle vollkommen reichen. Man muss aber auch sagen, dass genau diese 90% Anwendungsfälle eben nicht Unternehmen mit ihren Spezialfällen sind, sondern die Masse derer, die das Internet benutzen. Ja, ja. Wenn man Influencer ist, dann ist eine Webseite schnell designen und hinsetzen für den Influencer wichtiger, als irgendwelche Technologie- oder Businessprozesse abzubilden. Für ein Unternehmen natürlich ist es tödlich, wenn man seine eigenen Businessprozesse nicht frei designen kann, weil man auf irgendwas zurückgreifen muss, das vielleicht gar nicht die Möglichkeiten bietet.
Mhm. Das Verheerende daran ist aber sozusagen, dass in der breiten Masse dann wahrscheinlich viele Leute denken, sie könnten das ja alles. Weil sie können ja im Zweifelsfall Sachen machen, die gut aussehen, aber im Hintergrund passiert halt eine ganze Menge durch die Frameworks, die das übernehmen, die aber miteinander verschachtelt sind, wie du gesagt hast. Und für jede Verschachtelung würde ja bedeuten, eine neue Schnittstelle oder neue, wenn sich irgendwo was ändert, hat das gleichen Effekt auf alles.
Genau. Ja. Das ist auch das Problem, dass eben bei heutigen Angriffen, wie gesagt, zurzeit bin ich in der IT-Security unterwegs, dass bei heutigen Angriffen relativ häufig passiert, dass eben wirklich so grundlegende Bausteine mit einmal mit Problemen infiziert werden, die dann natürlich weitreichende Auswirkungen auf alles haben. Und genau das, was du beschreibst, dass praktisch sich jeder als Entwickler fühlen kann, was per se erstmal nicht falsch ist, weil ich ganz klar die Meinung vertrete, dass jeder entwickeln können sollte, so wie jeder Mathematik können sollte, sollte jeder eben auch ein Grundverständnis zumindest von Algorithmen haben, weil das in der heutigen Zeit einfach super notwendig ist. Aber man kann das, glaube ich, mit damit vergleichen, Fußball ist einfach ein passendes Bild. Ja, zu einer Weltmeisterschaft ist mit einmal jeder zum Trainer berufen.
Ja.
Ja, und genauso ist es in der IT eben auch. Klar, wenn man mal Fußball gespielt hat und so, dann sind bestimmte Bewegungsabläufe einfach und gerade im Freizeitfußball, ja, kann das praktisch jeder. Wenn es aber in den Profibereich geht und es darum geht, eine Mannschaft zusammenzuführen, die unterschiedliche strategische Ausrichtungen in 48 Wochen des Jahres verfolgen und mit einmal 4 Wochen zusammengeschweift werden, dann hat das halt Notwendigkeit, dass es Erfahrung mit sich bringt und dass man weiß, wie man die Leute zu handhaben hat und wie man die Leute steuert, damit man sie eben nicht komplett aus ihrer Performance herausnimmt.
Spannend.
Und das ist halt in der IT genauso. Ja, wie gesagt, ich liebe es, dass jeder die Möglichkeit hat zu entwickeln. Es gibt mittlerweile ganz tolle Produkte für Kinder und für Jugendliche, mit denen man visuell programmieren kann, indem man praktisch die Regeln setzt und dadurch lernt, wie Algorithmen funktionieren. Und das sollte auch jeder können. Aber man sollte ähnlich wie beim Autofahren eben auch immer selbst wissen, wo denn seine Grenzen sind und wo man sich wie platzieren und einsetzen kann.
Ja, wo die Grenzen sind, das ist gar nicht so einfach zu erkennen. Du hast gerade gesagt, jeder sollte wissen, was Algorithmen sind. Es gab vor kurzem eine Umfrage. Ich habe die Zahlen nicht mehr gerade im Kopf, aber es hat mich damals ziemlich geschockt. Keine Ahnung, 50% der Befragten haben damals gesagt, sie wissen nicht, was ein Algorithmus ist. Das habe ich damals so bei Facebook gepostet, wie ich das manchmal so mache. Ein Smiley mit großen Augen schreibt dahinter Hashtag Sachen gibt's und postet dann den Link. Und haben viele reagiert und haben gesagt, ja, ich könnte das auch nicht erklären und so. Und dann habe ich mir gedacht, alter Schwede, Algorithmen sind ja auch diese komischen, obskuren Dinge. Also Google hat, glaube ich, einen Algorithmus und Facebook hat einen Algorithmus, so hört man immer. Und man weiß, Algorithmen sind böse. Aber de facto ist das doch nichts anderes als eine bestimmte Abfolge von Anweisungen, oder?
Genau, per se ist es wirklich eine in Computersprache definierte Logik. Ja, ja. Also wie ist eine Funktionsweise? Ja, es gibt Algorithmen auch überall logischerweise um einen herum und als es damals darum ging, Objektorientierung zu lernen. Ja, das heißt, wie man effizienter und ähnliches programmieren kann, hat praktisch jeder, der in dem Saal saß und irgendwie IT-Verständnis hatte, angefangen, sich zu überlegen, wie in der realen Welt denn Objekte aussehen. Ja, mhm. Also gibt es Objektlebewesen und diesen Objektlebewesen untergeordnet sind eben Menschen, Säugetiere, Vögel. Mhm. Und dem Objekt Vögel untergeordnet sind dann unterschiedliche Vogelklassen und dem Objekt Säugetier untergeordnet unterschiedliche Tierklassen. Ja, und so kann man sich halt einen Baum vorstellen. Und genauso ist es bei Algorithmen ja auch. Ja, genau diese Entscheidungsbäume zu definieren und daraus eben etwas elektronisch abbildbar zu machen. Und ich glaube, weil so viele Menschen noch nicht verstanden haben, was Algorithmen sind, deswegen gibt es auch so eine große Ehrfurcht und so eine große Angst vor dem, was als KI bezeichnet wird. Ja, ja. Weil eine reale KI existiert da draußen noch nicht wirklich. Ja, Bilderkennung oder ähnliches sind alles trainierte Sets. Ja, und im Endeffekt sind Trainingssets ja nichts anderes als Algorithmen. Ja, weil gesagt wird, okay, wenn Linien in folgendem Format ablaufen, dann wird das vermutlich auf ein Foto ein Gesicht sein. Ja, der bekannteste Algorithmus vermutlich, den man sich so vorstellen kann, ist ja wirklich Face Recognition oder Gesichtserkennung auf Bildern.
Ja. Ich war vor kurzem auf einer Messe, da ging es um Callcenter-Technologie. Ich muss zugeben, ich war jetzt 3 Jahre nicht mehr auf einer Messe in dem Umfeld. Ging so an manchen Ständen vorbei und sah da Screenshots von einer Software, wo ich teilweise gedacht habe, ui, das sieht ja aus wie vor 15 Jahren das, was wir da gebastelt haben. Aber auf jedem Plakat war ein großer KI-Aufkleber drauf. Also auf jedem. Egal, was sie hatten für eine Software, jeder sagt jetzt, wir können aber künstliche Intelligenz, also nicht besser als jeder andere. Scheinbar verkauft sich gerade alles damit ganz gut.
Ja, das ist eben genau der Punkt, wo Erfahrung jetzt wieder mit reinzählt. Die meisten, die KI bezeichnen, die nutzen eigentlich nur Stochastik. Mhm. Ja, wenn ich mit einer Callcenter-Software 100 Leute anrufe, davon sind 50 Entscheider und 50 Nicht-Entscheider. Und bei den 50 Entscheidern habe ich eine Conversion Rate, eine Verkaufsrate von 10% und bei den anderen 50 von nur 1%. Dann bedeutet das, meine KI hat gelernt, ich sollte bei meinen Telefonaten mich auf Entscheider konzentrieren. Ja, super Erkenntnis. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ich hoffe inständig, dass die Software heute inzwischen ein bisschen weiter ist, als solche Granatenaussagen zu treffen. Aber ich glaube, auf genau so einem Niveau wird aber da diskutiert.
Ja, exakt. Und das sieht man jetzt auch. Wir nehmen ja gerade auf zu dem Tag, als Artikel 13 im EU-Parlament durchgewunken wurde. Ich glaube, diese Differenz, die in den Generationen gerade stattfindet, und damit meine ich nicht 2 Generationen irgendwie 40 plus und 40 minus, sondern ich meine tatsächlich Generationen in 10-Jahres-Abschnitten. Ja, weil die meisten, die auf die Straße gegangen sind, muss man ja auch sagen, sind halt 20er bis 40er. Das sind halt die direkt mit dem Aufkommen des Internets aufgewachsen sind. Die darunter, ja, mit der Future for Friday-Bewegung, die haben natürlich auch partiell großes Interesse daran, was auf EU-Ebene passiert, haben aber ihren Fokus so sehr gar nicht darauf, weil es für sie einfach zum Alltag gehört. Mhm. Aber die 20er bis 40er, die wissen eben, wie sah das aus, bevor das Internet da war. Ja, mhm. Was für Möglichkeiten sind erst damit entstanden, mit diesem Internet? Und sie haben ein ganz anderes Gefühl für den Wert von dem. Und alle, die über 40 sind, ja, sind an der Stelle eben schon abgehangen. Und darum gibt es so einen massiven Generationskonflikt in meinen Augen. Und deswegen sage ich, müssen die Generationen, die gerade ranwachsen, also gerade die 10- bis oder die 0- bis 20-Jährigen, eben jetzt auch in der Schule, es muss gar nicht Programmieren sein, aber eben sowas wie Algorithmen wirklich auch lernen und mitgelernt bekommen, damit sie eben Entscheidungen treffen können, was ist denn wirklich eine Gefahr und was ist keine Gefahr. Und nicht, dass so eine Pseudo-Gefahren wie eben Monopolisierung von Plattformen, wie sie gerade in sämtlichen Staaten durchgegangen wird.
Mhm. Ja, das Problem ist halt nur, wie soll ich sagen, ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich mein 25-jähriges Abi und an dem Tag haben wir uns getroffen, war ganz nett und wir hatten auch eine Besichtigung unserer Schule. Und dann bin ich da durchgegangen mit unserem damaligen Stufenleiter, der inzwischen Direktor war, glaube ich, war, und ich habe gestaunt. Also die sah halt exakt so aus wie 25 Jahre zuvor. Ich war so naiv zu glauben, dass natürlich alles elektronisch funktioniert und natürlich, aber so ist es ja nicht im Ansatz. Also wer sollte Leuten heutzutage, den Kindern heutzutage Algorithmen beibringen? Da sehe ich aber noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, korrekt. Ich glaube, beziehungsweise glaube ich nicht, sondern weiß es gibt ja Initiativen von unterschiedlichsten Organisationen, die genau das auch in den Schulen einführen wollen. Mhm. Ja, auch teilweise ja sogar Kita. Ich habe ja schon gesagt, dass es eben so Möglichkeiten gibt wie Lernspiele, aber es gibt auch Programme innerhalb von Kitas, wo man praktisch direkt mit den Kindern Algorithmen übt. Ja, mhm. Wo man einfach in der Turnhalle eine Art Parcours aufbaut. Ja, und man hat ein Kind ist praktisch der Algorithmus und der sagt einem anderen Kind, was das Kind zu tun hat. Lauf jetzt einen Schritt vor, dreh dich nach rechts, kletter die Bank hoch, spring hoch, das sind Algorithmen. Ja, und dieses Verständnis dafür zu bekommen, gerade schon im Kita-Bereich, ist sehr einfach spielerisch möglich. Ja, weil auch dort die Kinder das am schnellsten und effizientesten lernen. Ja, das, was eigentlich jeder Trainer natürlich dann auch macht, du musst den Ball so und so führen oder im Tonunterricht, du musst den Balken lang balancieren, das eben schon auf Kinderebene beizubringen, dass das halt Abfolgen von Regeln sind, ja, und dass es im Endeffekt ein Algorithmus ist, man muss es nicht unter das Wort Algorithmus kennenlernen, aber wie es eben so funktioniert auf spielerische Art und Weise, da gibt es unendlich vielfältige Möglichkeiten. Und das kann man natürlich auch in sein Unternehmen so mit reinnehmen. Ja, man muss es natürlich nicht auf der Ebene machen, sondern wenn man mit den unterschiedlichen Departments kommuniziert, muss man eben schauen, dass man die Kommunikation wirklich auf eine gleiche Ebene runterbringt. Ja, dass die auch immer die gleichen Möglichkeiten haben.
Ja, aber das ist ja schon ein bisschen schwierig. Ich sag mal, Marketingabteilung kommt mit bunten PowerPoints, macht im Zweifelsfall noch einen Screenshot gemalt und geht dann zur IT und sagt, so, das ist die Maske, wir haben da jetzt nochmal 3 Felder zugemalt, das kann ja nicht so schwer sein. Das habe ich mal erlebt. Und dann sagte der ITler, Moment, 2 Felder dazu, hat dann gegrübelt, welche Datenbanktabellen, wo kommt was rein. Und die waren völlig überrascht und haben gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, wir haben ja auch nur 3 Minuten gebraucht, das dazu zu malen. Aber das halt die vorne sichtbare Software praktisch ja nur die Spitze des Eisbergs ist da draußen ja nicht so richtig angekommen. Und das finde ich total schade. Du sagtest, in der Kita könnte man anfangen, die Leute dazu zu bringen, sehe ich ein. Aber was machen wir jetzt mit den Leuten, die diese Kita-Ausbildung noch nicht hatten und die jetzt vielleicht 20 bis 50 sind?
Ja, genau dafür muss man eben ein Verständnis schaffen. Ja, und dafür muss man auch die Zusammenhänge erklären. Die Diskrepanzen gibt es ja mittlerweile sogar schon zwischen Webdesignern und Backend-Entwicklern oder Ähnlichen, weil die gleiche Problematik haben. Ja, als Webdesigner oder als Designer alles in allem erstellt man ein Rechteck, das fügt man in der Webseite ein und sagt, das ist jetzt unser Layout, dass das eben unterschiedlichste Implikationen und Beeinflussungen auf das Backend haben, das ist relativ schwer. Und dafür muss es einen regelmäßigen Austausch geben, wo einfach die Departments ihre Arbeiten und ihre Arbeitsstrukturen untereinander kennenlernen. Ja, und da geht es gar nicht darum, dass man in der Tiefe erklärt, wir haben da eine Datenbank, die Datenbank basiert darauf, folgende Datenstrukturen da drin, sondern einfach zu sagen, wenn wir sowas Komplexes wie einen Kaufprozess haben, und die Anforderung ist, dass wir eine neue Checkbox haben müssen, dann ist das halt eine Änderung an dem Algorithmus. Oder ich glaube, einfacher zu erkennen ist das noch, wenn mit einmal eine staatliche Vorgabe kommt, die sagt, okay, du musst jetzt für eine Newsletter-Anmeldung ein Doppel-Opt-in also anschaffen. Ja, das heißt, du musst neben der E-Mail, die du in dein Eingabefeld für die Newsletter-Anmeldung einträgst, auch nochmal separat in deinem E-Mail-Postfach bestätigen, damit du überhaupt Newsletter empfangen kannst.
Das ist ja nur eine E-Mail extra.
Genau, ist ja nur eine E-Mail extra, dass das eben den kompletten Algorithmus verändert und dass das halt eben nicht nur dieser Schritt ist, klick mal noch auf den Link, sondern es muss eine Verifikation stattfinden. Genau. Es muss in jedem Newsletter eine Unsubscribe-Möglichkeit geben. Der Unsubscribe sollte natürlich idealerweise nicht manipulierbar sein. Und du musst auch noch die unterschiedlichen Zeitpunkte und IP-Adressen speichern, wo wir schon wieder in einem Bereich von Datenschutzproblematiken reinkommen. Mhm. Ja, inwiefern darf ich denn die IP speichern und wie weit ist sie denn wirklich ein Datum, das eine Person als Menschen identifizieren kann. Und diese Schritte, die daneben sind, dass das halt alle Teil von dem Algorithmus ist, dieses Verständnis muss eben geschaffen werden. Und du sagtest es ja, die Marketingleute kommen dann mit schönen Präsentationen. Früher hat man eben gelernt, dass man in der Softwareentwicklung alles in UML oder Strukturdiagramme abbildet und damit eben sagt, wie einzelne Sachen funktionieren. Und das sind ja genau die Visualisierungen, die man zur Kommunikation mit anderen Departments nehmen kann.
Das habe ich mal versucht, habe ich mal erlebt bei einem Unternehmen, die versucht haben, anderen Abteilungen UML beizubringen mit riesigem Aufwand und riesigem Budget. Das war nur teilweise von Erfolg gekrönt, weil die haben gesagt, das ist ja sowas von Hardcore-Programmierung, also da wollen wir nichts mit zu tun haben. Was machen denn dann die ITler noch?
Ja. Eines der Hauptprobleme, dass man Bereiche oder Tools, die man in der IT verwendet, versucht auf die ganze Firma zu adaptieren. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist da mein Ticketsystem namens Jira. Ja. In einer riesen Komplexität. Ja, für Entwickler super, weil der Nutzer gezwungen wird, wirklich den genauen Userflow aufzuzeichnen, zu beschreiben, was der Fehler ist und so. Ja, aber für das Marketing oder für einen Vertrieb einfach überhaupt nicht nutzbar. Ja, warum sollen da 10 Felder für einen Anruf ausgefüllt werden? Das kannst du niemandem beibringen. Und genau das Gleiche ist es bei UML auch. Und da ist es eben genau die Kunst. Da muss man sich auch jemanden von extern reinholen oder jemanden intern einlernen, der das kontinuierlich in der Firma immer weiter trägt, der dann einfach auch sagt, okay, ich kann dieses UML nochmal abstrahieren. Das, was Marketing in seinen Userflows, in seinen Funnel-Diagrammen und was auch immer darstellen kann, das kann man eigentlich auch alles über UML legen. Und dann sind wir wieder bei dem Initialthema Frameworks, die Frameworks vereinfachen. Ja, UML ist ja per se ein Framework, das die Programmierung vereinfacht oder abstrahiert. Und nun muss man noch ein Framework darüber legen, damit man das eben auch an die anderen Departments weitertragen kann.
Wäre nicht die einfache Lösung, die Leute rutschen enger zusammen und sprechen so lange miteinander, bis am Ende derjenige, der es IT-mäßig umsetzen muss, weiß, worauf es hinausläuft und nicht nur, es wird dann ein Diagramm in irgendeiner Form über den Zaun geschmissen.
Ja, dann haben wir das Problem, dass wir wieder in Meeting-Marathons sitzen. Ja, ja. In denen 20 Leute drin sind, in denen von den 18 nichts da drin zu suchen haben und ihre Zeit da rumsitzen, ohne effizient und produktiv arbeiten zu können. Das ist genau die Herausforderung an die Digitalisierung. Ja, du musst es also schaffen, dass du die ganze Zeit innerhalb deiner Firma Education schaffst, also wirklich auch den Lehrauftrag erfüllst. Mittlerweile ist Unternehmensführung auch Lehrauftrag. Und du musst es eben schaffen, dass die Kommunikation so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich umfasst. Ja, dass man eben wirklich auch schafft, wie kann man kommunikativ umgehen. Ja, auch hier wieder ideales Beispiel aus der IT, Slack. Slack ist ein typisches Chatprogramm. Entwickler nutzen das so, wenn sie ein Problem haben, schreiben sie das da rein und dann ist gut. Irgendwann antwortet jemand, weil es ist ein Chat, es ist eine asynchrone Kommunikation. Viele Menschen sind asynchrone Kommunikation aber nicht gewohnt. Sie erwarten, wenn sie etwas fragen oder hinterfragen, dann möchten sie auch sofort eine Antwort bekommen. Und dadurch, in dem Moment, wo man in so Chat-Bereichen andere Departments hinzunimmt, sieht man, dass diese meist ausarten, ja, indem sich mit einmal über Sachen unterhalten werden, die mit der Ausgangsfrage gar nichts zu tun haben, weil sie eben abdriften. Ja. Und das ist eben ein Riesenproblem. Und das ist eben genau das, was man im Rahmen der Digitalisierung dann auch umsetzen muss. Wie kann man eben die einzelnen Departments untereinander kommunizieren lassen? Wie kann man sie miteinander kommunizieren lassen? Und wie kann man sie regelmäßig abholen zu den unterschiedlichsten Themen? Weil das, was du gesagt hast, das ist ja an der einen Stelle immer die Frage, muss denn jedes Department über alles zu jedem Zeitpunkt Bescheid wissen oder nicht? Ja. Und diese Priorisierung, da sind wir wieder bei der Führung von Teams. Das hat genau die Teamführung zu definieren. Ja, es muss das Marketing nicht genau wissen, was die einzelnen Funktionen hinter einzelnen Aufgaben sind, die die IT erfüllt. Ja, aber sie muss halt ausreichend tiefen Einblick zu haben, um ihre Erwartungshaltung, ich glaube, da ist der wichtigste Konsens, dass Gleichsetzen der Erwartungshaltung zu erreichen, dass man eben sagt, es ist nicht nur diese kleine Anpassung, das kann ja nur 5 Minuten dauern, sondern das ist bei mir diese kleine Anpassung, aber ich weiß, auf IT-Seite dauert das 10 Stunden. Ja, und andersrum auf der Entwicklerseite, wenn man halt Bug-Reports hat, dass man eben weitergibt, okay, meine Erwartungshaltung ist, aus der IT kriege ich einen vollkommen detaillierten Fragebogen, aber bei Marketing kann ich nicht einfach einen Fragebogen mit 10 offenen Feldern geben, sondern ich muss gezielte Fragen stellen. Und das sind die Prozesse, die kontinuierlich entwickelt werden, weil man da natürlich auch als Teamleiter mit dem Marketing fragen muss, okay, wie habt ihr es jetzt geschafft, dass das IT oder die IT eure Aufgaben abgearbeitet hat, und der Teamleiter von der IT muss entsprechend abfragen, konntet ihr mit den Aufgabendefinitionen aus den anderen Departments, ich bleibe jetzt bei Marketing, denn was anfangen? Und dann müssen die Teamleiter miteinander kommunizieren und eben in ihren Stand-ups oder welche Kommunikationsplattformen sie auch immer haben, eben sagen, okay, dann müssen wir vielleicht den Eingabeprozess für eine Anforderung vereinfachen. Ja, das, was eigentlich schon seit 50 Jahren in Unternehmen funktioniert, Einkaufsprozesse, man hat einen Fragebogen, man sagt, warum will ich was einkaufen, zu wann will ich das einkaufen, wie viel will ich davon einkaufen, und der Einkauf nimmt das angehen und lässt sich das genehmigen oder sagt, naja, du möchtest nur 10 Kugelschreiber bestellen, das macht überhaupt gar keinen Sinn für unsere Firma, ja, lass uns da 1000 draus machen, und der Prozess ist normalisiert.
Weil sich da jemand Gedanken drum gemacht hat und im Zweifelsfall auch beide Seiten.
Exakt. Ja, und weil es halt auch ein klarer Prozess ist, der ist halt eigentlich nicht veränderlich. Ja, was ist beim Einkauf, was hat sich da in den letzten 30, 40 Jahren getan? Relativ wenig, ja, wenn man den Prozess in der Abstraktionsebene betrachtet. Aber auf der anderen Seite ist eben die IT, Marketing, auch Vertrieb, Business Development so dynamisch, so variabel, dass es halt diese festen Prozesse auch gar nicht geben kann. Man kann immer ein Umfeld schaffen und man kann sagen, das ist eine Möglichkeit, wie man das, den Weg beschreiten kann, wie man diesen Prozess aufbauen kann. Aber final muss jede Firma das für sich entscheiden, weil auch tatsächlich nicht jeder Mitarbeiter für jeden Prozess gleich stark geeignet ist. Das muss man auch einfach so anerkennen.
Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden, Jens. Ich hoffe inständig, dass die Hörer so ein bisschen nicht am Anfang sofort abgeschaltet haben, als es zum ersten Mal das Wort IT gefallen ist, wenn sie nicht aus der IT kamen. Weil ich glaube, das ist die Lösung für die Zukunft, besser aufeinander zuzugehen und im Zweifelsfall auch mal zu sagen, ich verstehe nicht, was du da sagst, liebe IT. Ich verstehe es einfach nicht, erklär es mir mal anders. Oder sich vielleicht mal selber hinzusetzen und zu überlegen, was passiert denn da eigentlich? Und sich ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht nicht das Gefühl zu haben, weil man Smart TV hat, man könnte programmieren.
Exakt. Und wenn man es doch können möchte, dann kann man sich überall damit beschäftigen, ne? Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man auch wirklich auf einem Basislevel sich zumindest dem Thema annähert. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen.
Ja, glaube ich auch. Es hat mir super Spaß gemacht. Wo können denn die Zuhörer mehr über dich finden, deine Person? Vielleicht hast du irgendwie einen Tipp?
Genau, auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Und wenn man mehr über mich erfahren möchte oder mit mir in Kontakt treten möchte, weil man eben Fragen hat zu Digitalisierungsprozessen, IT-Software-Konzeption oder eben auch IT-Aufbau, dann kann man bei Google einfach meinen Namen Jens Altmann googeln und findet dort sämtliche Kanäle, in denen ich zu finden bin. Und man findet dort auch meine Webseite gefruckelt.de oder jens-altmann.de.
Gefruckelt? Das heißt so viel wie gebastelt, oder?
Ja, genau. Also im Endeffekt ist es genau auch daraus entstanden, aus der Anfangszeit, in der ich Entwickler war. Ja, es gibt ja dieses Wort Gefrickel, ja, was halt einfach bedeutet, dass man irgendwie was zusammenschustert. Jeder Entwickler fängt ehrlicherweise so an ohne Erfahrung. Und wie gesagt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und die Vergangenheitsform könnte man gefrickelt nennen. Ich finde aber tatsächlich gefruckelt ist ein schöneres Wort. Ja, und deswegen betont es das ja auch, das ist eben die Vergangenheitsform davon. Ja, man arbeitet mit der Zeit natürlich Professionalität ein. Ja, auch hier wieder die schöne Metapher mit dem Fahranfänger, der mit der Zeit eben bestimmte Sachen vollkommen automatisch macht. Und das ist es eben auch in der IT oder in jedem anderen Department natürlich auch.
Jens, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Ich danke dir sehr.
Gerne.
Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.